Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Heute freue ich mich auf meinen Gast Markus Kafka, die Legende im Podcast. Hi.
Oh. Hallöchen, die Legende. Es geht ja die immer Legende. Runter in den Müll.
Ja, na, weißt du, irgendwie letztens habe ich meine Statistics angeguckt bei Spotify und gesehen, ja gut, ich habe nicht die allerjüngsten in der Zielgruppe. Das ist aber auch nicht so schlimm. Die Podcast-Vermarkter sagen ja, sie brauchen ja jetzt die normale Zielgruppe.
Best Ager, also Leute Best in meinem Ager. Alter.
Ja, in deinem Alter, in unserem Alter. Und wir kennen dich natürlich alle irgendwie. Ich habe lustigerweise tatsächlich diese Viva MTV-Doku gesehen, ja, auf ARD Mediathek. Die war richtig geil gemacht. Und da hat man dich ja noch gesehen mit so langen. Du warst so ein Indie-Guy, ne?
Voll.
Ja, ne?
Also, meine Frisuren-Historie war natürlich jetzt nicht gerade arm an größeren Umfällen. Und also, es gibt wirklich kaum mehr einen Haarschnitt aus den letzten 30, 40 Jahren, hinter dem ich noch stehen könnte. Und gerade da, als ich bei Viva angefangen habe, da glaube ich, habe ich mir selbst mit einer Nagelschere die Haare, die vorher bis zum Po gingen, auf Kinnlänge geschnitten. Und also eigentlich soll es schulterlang sein, aber du kannst dir ja vorstellen, dass es mit der Nagelschere nichts wurde. Und
ja, Nagelschere ist auch so geil, weil die rund ist.
Ja, ich hatte nichts anderes zur Hand und hatte plötzlich keinen Bock mehr auf die langen Haare. Und dann musste man aber die Kinnlang professionell zurückschneiden, bis sie wieder einigermaßen gerade waren. Und das sah natürlich dann richtig scheiße aus, so voll Prinz Eisenherz-mäßig.
Naja, dann kam ja erst die Maschine, ne? Dann kam erst die zum Rasieren, die Maschine.
Ja.
Ja, naja, ja gut, jetzt hast du irgendwie eine praktische, normale Kurzhaarfrisur, ne? Irgendwie kommt man da irgendwie immer hin im Alter, oder? Woran liegt es eigentlich? Ich weiß auch nicht. Man hat keinen Bock mehr, naja, den Haar zu waschen, oder?
Ja, wenn man den ganzen anderen Quatsch mal ausprobiert hat. Also das war ja auch teilweise oder eigentlich fast immer Ausdruck meiner subkulturellen Zugehörigkeit. Also in den 80ern war ich Goth, da hatte ich an den Seiten die Haare komplett abrasiert und den Rest so trichterförmig nach oben gebrettert mit Haarspray. Dann hatte ich zwischendurch mal so eine Metal-Grunge-Phase, da hatte ich lange Haare. Und dann hatte ich meine Britpop-Phase, da bin ich nur zu Friseuren gegangen, die in England Haare schneiden gelernt haben und hatte dann so eine Mischung aus Liam Gallagher Friese, auch so leicht nach vorne gekämmt und was man damals halt so trug. Und dann kam irgendwie mal so mein praktischer Techno-Schnitt und jetzt bin ich bei, wie du sagst, praktische Kurzhaarfrisur.
Yeah.
Bisschen frech ist es natürlich schon, frech muss es bleiben.
Das ist so Friseursprech, ne? Ich mache ihm eine freche Frise, wa?
Dann weißt du, dann muss er schon die Beine in die Hand nehmen. Ja. Wenn es frech wird, dann sieht es scheiße aus.
Nee, wenn du frech bist, musst du gucken, ob du einen Rentenbescheid bekommst.
Ja.
Oder ob du auf dem Land wohnst, da geht das früher los. Ja. Aber jetzt, ich will mal woanders anfangen, weil du hast mir gerade so ein Stichwort gegeben mit Musik und Frisuren durch die Musikgeschichte, durch deine Geschichte. Also, das ist doch total interessant, oder? Dass wir früher uns so stark über Musik definiert haben. Ich habe mir tatsächlich auch in dieser Viva MTV-Doku auch Dichter ja gesehen, die in der Audiothek immer noch, in der Mediathek ist, Entschuldigung, total sehenswert. Also guckt es euch alle an. Wir machen es in den Shownotes auch rein. Damals war Musik irgendwie doch eigentlich so, weiß nicht, was du gehört hast, das warst du, oder?
Also
das hat sich irgendwann verloren, aber lass uns mal darüber reden, wie du das denkst, ja.
Also ich habe ja mit 12, 13 habe ich ja schon angefangen so rumzunörden. Ich habe Tapes im Radio aufgenommen. Ich komme ja auch aus einem kleinen bayerischen Dorf und Radio war für mich so Tor zur Welt. Da lief die Musik, gab auch noch keine Sendungen mit Videos im Fernsehen. Teilweise wusste ich gar nicht, wie die Leute aussehen, deren Musik ich cool finde. Ja. Aber ich habe Tapes mitgeschnitten, habe versucht, meine Klassenkameradinnen und Kameraden zu missionieren, typenweise platt mit in die Schule geschleppt, weil ich mir gedacht habe, die hören nur Mistmusik. Und dann ist es immer so weitergegangen. Weißt du, so Musikredakteur bei der Schülerzeitung und dann bin ich mit 17 zum ersten Privatsender gestiefelt, der in Ingolstadt aufgemacht hat. Und ich wollte eigentlich immer über Musik reden und ich wollte Musik hören, konsumieren irgendwie. Und dass ich dann mal selbst in die Situation komme, da ich erstmal im Radio drüber rede und drüber schreibe und dann ab 1995 dann im Musikfernsehen selbst moderiere, das hätte ich mir nie träumen lassen. Und das war aber auch, glaube ich, in der Form nur in dieser Zeit für mich zumindest möglich, weil halt Musik da noch so einen unfassbaren Stellenwert hatte und vor allen Dingen auch, wir reden hier über die Hochzeiten des Musikfernsehens, also in den 90ern, speziell so Mitte 90er, als dann Viva auch noch am Start war, bis Mitte die Nullerjahre, die 10 krassen Jahre des Musikfernsehens. Und ich durfte halt voll dabei sein. Erst bei Viva, dann bei Viva 2, dann bei MTV. Und für mich war halt das all die Zeit, also es war nur nicht mein Motto, es war einfach eine Tatsache, das, was mein Vater gesagt hat, als ich ihm eröffnet hatte, so, ich hätte Bock, Musikjournalist zu werden, da meinte der halt zu mir, Geburt, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby, da kannst du doch kein Geld verdienen. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie hat er ja auch recht, das ist ja eigentlich auch ein Hobby, aber bei mir halt eins, das mir seit fast 40 Jahren die Miete zahlt, insofern etwas Schöneres kann es halt nicht geben.
Total, total. Wir verweisen in dem Zusammenhang auch nochmal hier kleine Werbebreak auf das Buch. Ne? Also Markus Kafka mit Elmar Giglinger, MTV Viva liebt dich, ja, erschienen bei Ullstein. Also ein richtig schönes, dickes Buch, glitzert auch geil. Ist im Grunde das Buch zur beschriebenen Serie. Ich will es mal erwähnt haben, weil ich habe es irgendwie auch so durchgearbeitet. Ist schon ein dickes Ding, ne? Es ist auch schon ein bisschen was für Nerds, die in der Zeit dabei waren. Aber jetzt nochmal zurück zu der Musik. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Als ich jung war, war Musik immer so ein bisschen so, das war das abgrenzende Merkmal. Okay, du warst angezogen wie das, was du gehört hast, ja? Die Popper waren angezogen wie die Popper, ja? Die Mods hatten die Kutte, ja? Und die mussten, jeder hat das war im Grunde, das hat dich geprägt. Und das war auch das abgrenzende Merkmal. Ich meine, wir waren
jung. Was warst du denn eigentlich vorwiegend?
Ja, pass auf, ich hatte das, ich komme ja aus einer Kleinstadt, ne? Ich komme ja aus Koblenz am Rhein, ja, wir haben 100.000 Euro Kleinstadt. Ich habe irgendwann angefangen, alle Klamotten schwarz zu färben, ja. Ich mochte New Wave, ja. Wir hatten so eine Club, das damals auch Diskothek war, aber das war geil und schmutzig und klein und die spielten halt nur, ja, die spielten alles, keine Ahnung, von The Cure bis Joy Division.
Wie hieß der Laden?
Logo.
War ich.
Kennst
du? Da war ich mal, ich schwör's dir.
Ja, ja.
Ja, wir haben, also man hat es ja, also dann kommen wir auch wirklich aus einer ähnlichen Szene. Ich glaube, ich bin noch mal ein paar Jährchen älter als du, aber wir müssen uns auch so überschnitten haben. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich mal zur gleichen Zeit im gleichen Club waren, aber das waren halt einfach in der Zeit so Mitte bis Ende 80er ist man halt durch ganz Deutschland gefahren, auf der Suche nach den besten New Wave und Goth-Läden. Und wir haben uns da auch wirklich, als wir selbst Autos hatten, ging es los. Jedes Wochenende sind wir woanders hingebrettert.
Ja.
Und wir waren definitiv auch in Koblenz. Und so hat man sich ja auch gefunden, deutschlandweit, ne, in der Szene.
Ja, und das war geil. Und ich habe angefangen, alle Sachen schwarz zu färben. Und es war lustig, weil man merkte, wie das ist in der Waschmaschine, weißt du, mit diesem Schwarzfärbemittel. Und alles, was vorher eine andere Farbe hatte. Und die Kettelfäden, also die, mit denen es genäht sind, die wurden ja nicht mitgefärbt, weil die waren aus Plastik. Genau. Und hatte ganz viele lustige Sachen. Dann habe ich nur schwarz gekauft. Und dann, weiß ich, gab es immer diese schmale Abgrenzung zu den Punks und Skins war bei uns, also bei uns standen vor dem Logo immer Punks und Skins links und rechts und die haben sich auf die Fresse gegeben. Die waren so ein bisschen das, wovon man so ein bisschen Schiss hatte, ob man dazwischen kommt, aber damals war das ja Musik und Kultur ja auch noch so politisch. Weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast in der Zeit.
Ja, politisch und alle Leute, die so einer bestimmten Subkultur angehörten, die haben es auch ernst gemeint damit und so diese Rivalitäten, die ja manchmal auch echt krass waren. Ne? Das ist, also ich kenne es auch, wir wurden bei unseren Besuchen in diversen Diskos, vor allen Dingen so, wo ich dann später auch gewohnt habe, in Nürnberg, haben die Faschos vor der Tür auf uns gewartet. Die hatten in dem Laden selbst Hausverbot, aber die wussten, wir mussten, irgendwann mussten wir rauskommen. Und wenn nicht der Besitzer irgendwann den rettenden Einfall gehabt hätte, dass man, ohne dass man auf die Straße muss, sozusagen aus dem Club mit dem Aufzug in die Tiefgarage kann. Geil. Und da dann halt so ins Auto und abhauen und so, dann wäre es ein paar Mal richtig brenzlig geworden. Und selbst genau. Das haben sie irgendwann rausgefunden. Also ja, genau. Das war schon nicht so lustig und gab auch echt oft Stress. Aber das Positive daran war, also man, das hatte ja natürlich auch was Identitätsstiftendes. Ne? Wenn man egal wo in Deutschland in die Fußgängerzone gegangen ist und die Goths haben sich halt sofort abgeklatscht und dann ging man zusammen in die Clubs und dann hat man zusammen Musik gehört und so. Und mir hat das in meinem kleinen bayerischen Dorf viel gegeben, dass ich zu einer größeren Szene gehören konnte. In dem Dorf selbst waren wir nur zu viert, die ein bisschen so aussahen. Aber wir sind natürlich, sobald es möglich war für uns, erstmal nach München gefahren. Das war so die nächstgelegene größere Stadt. Und dann, wie gesagt, durch ganz Deutschland. Und das hat uns wirklich die Jugend gerettet und uns den Arsch gerettet, weil wir hatten schon sehr früh eben das Gefühl, dass uns da die Decke auf den Kopf fällt, dass wir so überhaupt nicht ticken wie der Rest der Belegschaft im Dorf. Und dir ging es wahrscheinlich vergleichbar. Also Koblenz ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt.
Nee, ich musste auch raus, genau.
Ja, und das macht man dann halt. Und man ist aber nicht so komplett im luftleeren Raum, sondern weiß eigentlich dann auch, wo man hingehört. Und ich glaube so, dass dieser Selbstfindungstrip, nenne ich es jetzt mal, Anfang der 80er, dass man halt dann für sich geguckt und entschieden hat, wo man dazugehört, der war so die Grundlage bei mir für alles, was dann später kam, so dieses Einstehen und Brennen für eine bestimmte Musik, so dieses Bedürfnis, sich darüber mitzuteilen, darüber zu sprechen, auf Konzerte zu gehen, dann darüber zu schreiben und so. Dieses erste Phantom und für mich war New Wave und Goth das erste,
für dich
von
auch,
dem ich Fan war. Das hat, glaube ich, so war die Grundlage für das, was ich später musikjournalistisch gearbeitet habe.
Total interessant. Also ich muss halt auch sagen, wie oft ist es ja so, dass man einfach die Musik, die man früh gehört hat, einen so ein bisschen geprägt hat oder abgeholt hat oder so. Aber wenn ich heute manchmal noch die Sachen höre von früher, die haben immer noch diese Kraft. Ja? Also ich verbinde immer noch mit dem Logo immer noch den Pogo auf Sisters of Mercy, ja, das war violent, aber es war kräftig, ja. Aber du bist, glaube ich, noch ein bisschen früher gerade gewesen. Ne? Also da weiß nicht, da warst du nicht
mehr raus. Sisters of Mercy war auch noch voll in meinem Orbit. Also ich bin 67 geboren, also ich habe Anfang der 80er ging es los mit Soft Cell, Depeche Mode, New Order, Visage und dann kam aber halt schnell Bauhaus, Joy Division, The Cure und dann auch klar, Sisters of Mercy, Christian Death, Suicide and the Banshees und so weiter und so fort. Yeah. Und also das, klar, man Pogo konnte man zu den bisschen flotteren und härteren Sachen machen und ansonsten war natürlich angesagt, 3 Schritte vor Verneigung, 3 zurück. Und das macht man dann auf Bela Lugosi State von Bauhaus über 9 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Super. Ich sehe dich. Oder,
was auch so geil war, kennst du die Live-Version von The Cure, A Forest?
Nee, leider nicht. Also vielleicht das, nicht. Da gibt es ja vielleicht mehrere, aber ja. Die also in Paris das, vielleicht?
Live in Paris? A Concert, The Cure Live. Das ist 1995. Ja. Kann sein, dass die Show in Paris war. Auf jeden Fall ist das Intro zu A Forest gefühlt noch länger als auf der Studioplatte. Und wenn man dann aber schon beim ersten Ton auf die Tanzfläche geht, dann muss man sich ewig lange so Ausdruckstanzfigürchen einfallen lassen, um diese beatlose Introphase zu überbrücken. Und was wir damals immer so für scheiß Ausdruckstanzfiguren aufs Parkett gelegt haben. Aber ich glaube, so ging es allen, weil man musste das mittanzen. Es war nicht cool, erst mit einem Beat auf die Tanzfläche zu gehen.
Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sag mal, und dann hast du so viel über Musik geredet. Hast du jemals überlegt, auch irgendwie selber? Ich glaube, du hast mal Musik gemacht, oder? Du hattest nicht mal 1, 2, 3 Singles, 5? Ja. Wie war das? Erzähl mal, wann war das?
Also, die erste Band, die ich mit Kumpels gegründet habe, war wirklich zu Schulzeiten so eine Depeche Mode Rip-Off-Band. Also unser allererstes Repertoire, das waren 5 Coverversionen von Depeche Mode, eine von Soft Cell und ein eigener Song, der hieß dann auch passend zu uns und unserem Können We Are Lost, unser eigener Song. Und es gab wirklich nur einen Auftritt von uns, und zwar beim Schulfest. Da waren wir 16, 17 um den Dreh und da haben wir dann unseren Drumcomputer nicht zum Laufen gebracht und ich habe total schief gesungen und es war einfach super dilettantisch. Die Leute haben irgendwie echt so, buh, aufhören, das muss man sich mal vorstellen. Es waren nur 20 Leute da, wir waren halt die Vorband von der Vorband von der Vorband auf dem Schulfest und das war eine Komplettkatastrophe. Also obwohl wir uns tolle Synthesizer und Drum Machines gekauft hatten, das war nix, wir konnten den Scheiß nicht bedienen. Und dann gab es nochmal einen zweiten Versuch, Anfang der 90er, eine Grunge-Band, Lorenzo Jones. Da war ich Sänger, aber ich fand meine Stimme immer scheiße, ich fand die viel zu hell und habe dann deswegen irgendwann angefangen, vorm Auftritt Whisky zu saufen und zu rauchen, obwohl ich zu der Zeit keinen Alkohol getrunken habe und auch nicht geraucht habe. Und Ende vom Lied war, ich war besoffen und mir war schlecht. So, und das waren unsere paar Shows, die wir hatten. Ja. Und es gibt Gott sei Dank weder von meiner ersten Synthie-Pop-Band noch von Lorenzo Jones gibt es Ton- oder sogar Bilddokumente. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und das, was ich dann wirklich Jahrzehnte später released habe, das waren ja Produktionen, die ich so als Techno-Heini bei Carter Mocky und einen Musiker veröffentlicht hat. Also da habe ich mich dann reingefuchst in die Materie. Und das sind auch Sachen, da bin ich voll fein damit und lege ja auch schon ewig lange in Clubs auf. Also,
ja, klar.
Das geht okay durch, aber die Dinger davor, not so good.
Voll gut. Jetzt hast du ja auch so einen Podcast, wo du so ein bisschen über die Musikindustrie redest oder wie sagt man, die Fails in der Musikindustrie oder die größten
Beefs, Streits und Skandale.
Ja. Fuck you very, very much. Schon ein Zitat. Yes. Ein Zitat, wa?
Ja, es ist schon ein Zitat und also das begegnet einem ja in der populären Musik ständig. Also ne, Lily Allen fällt einem da ein, so die einen Song gemacht hat, der in die Richtung geht und noch so ein paar andere Geschichten. Und da merkt man auch, dass der Musikbranche Streitereien und Beef nicht fremd ist.
Ja, und also, deshalb. Genau, und ihr macht ja auch immer ein relativ langes Format. Also ihr geht auch richtig ins Detail und ihr holt nicht nur eine Geschichte raus für 5 Minuten, sondern ihr erzählt dann auch so ein bisschen die Story dahinter. Ihr seid beide Experten und ihr macht sozusagen eine Führung in die Welt der Musik und erzählt so ein bisschen dahinter, was da geknistert hat oder geknarzt hat im Gebälk.
Genau, ja, ich mache das ja zusammen mit eben Jennifer Weiss, der Sängerin von Jennifer Rostock, die ja auch jetzt schon länger solo unterwegs ist. Und wir fanden beide von Anfang an die Konstellation, also als wir jeweils gefragt wurden, ob wir uns vorstellen könnten, mit dem jeweils anderen, der anderen, das zu machen, haben wir beide nach einer Sekunde Ja gesagt. Weil wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und wir fanden den Umstand spannend, dass Jennifer aus Musikerinnensicht ihre Version der Dinge darstellt und ich eben aus Musikjournalisten-Sicht und sie Frau, ich Mann, ich schon ein paar Jährchen älter, sie jung und die Konstellation war es, dass wir da auf wirklich verschiedene Art und Weisen aus vielen Blickwinkeln auf die einzelnen Geschichten gucken konnten und wir haben uns das ja dann so aufgeteilt, dass manchmal nimmt sie ein Lied und erzählt die Geschichte mir und den Zuhörern und ich stelle dann Fragen und liefere meine persönliche Einschätzung noch dazu und dann gibt es wieder Folgen, wo ich im Lied bin und das hat großen Spaß gemacht, dass wir das uns auf die Art und Weise aufteilen konnten und dann auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen konnten und also wir wussten aber auch, dass wir kennen uns ja echt schon eine Weile und wir wussten, dass wir beide in entscheidenden Dingen ähnlich ticken. Also wenn es um das Patriarchat Musikbranche geht, wenn es um feministische Positionen in der Musikbranche geht, wenn es um Boys Club und Schwanzvergleich bei den Jungs geht, da ticken wir ähnlich und deswegen wussten wir, dass keiner jeweils in irgendwie eine Richtung geht, die beim anderen Kopfschmerzen auslöst. Mhm. Das hat wahnsinnig gut getan.
So als Grundlage. Ja, das, ich glaube, das ist auch interessant, weil ihr habt beide, wie du schon sagst, zwei Perspektiven, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Inside Report, weil ihr ein bisschen auch so, weil ihr ein bisschen ja auch den Dirt hinter den glamorous Kulissen rauskehrt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen,
genau. Den hat jeder von uns schon mal gesehen, also nicht zu knapp auch. Und ich eben aus Journalistenwarte und Jennifer aus Musikerinnenwarte. Und das sind ja dann auch nochmal andere Situationen, in die man da gerät und andere Dinge, die man da mitbekommt. Und da ist es dann wirklich ein relativ großer persönlicher Fundus, aus dem man da schöpfen kann, um eben nochmal so eine andere Sicht auf diese Geschichten zu haben und die dann entsprechend zu kommentieren.
Ja, finde ich auch gut.
Erfahrungen.
Ja, genau. Es gibt ja so ein paar Bücher auch in der Richtung, ne? So bei Heine Hardcore sind ja auch so ein paar Bücher erschienen, irgendwie, die auch so ein bisschen so Background-Stories machen. Die sind alle eher so fiktionalisiert. Ist eher so, wir machen eine Geschichte. Und eure Geschichten sind, glaube ich, alle wahr.
Die sind alle wahr, aber teilweise, wie es immer so schön heißt, so Sachen, die kannst du dir ja auch überhaupt nicht ausdenken. Das sind ja teilweise Geschichten, die phasenweise auch mal so krass wurden, dass man geneigt wäre zu sagen, yeah, right. Also das ist aber jetzt irgendwie ein Twist, wer hat sich denn den einfallen lassen? Und dann so, ist wirklich passiert.
Mhm. Ja, und dürft ihr das alles so sagen? Ist das nicht so ein juristisches Ding? Weil, also, ich hab hier gerade so ein Buch auf dem Tisch von Lutz Korndörfer, ist auch ein Komponist und der, das heißt Welthit 2.0, und der macht so eine, erzählt eine Geschichte von einem Nerd, dessen Computer quasi alle Welthits sampled und dann halt einen Welthit schreibt, und der Nerd versucht halt erst als der Komponist aufzutreten, und am Ende merken alle, der hat halt gar keine Ahnung von Musik, bla bla bla. Kennt man die Geschichte? Was ich sagen wollte ist, der hatte totale Probleme, der wollte halt Universal zum Beispiel als Label nicht nennen. Das Wort dann Universum oder so, weißt du? Also ich meine, die hatten Angst davor. Ja, hattet ihr keine Angst? Also, oder erzählt ihr nicht so Insights, wo man denkt, da kommt dann nachher irgend so ein Label und Jurist und macht euch fertig?
Ja, das ist immer schon dünnes Eis. Also ich habe das ja, weil du das Buch schon erwähnt hast. Also ich sag mal so, das Buch wäre noch mal 50 Seiten dicker mindestens, wenn nicht der Anwalt des Verlags gesagt hätte, sorry, geht aber leider nicht. Also klar, du musst dann halt gucken, dass du die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt von jemandem. Du musst dann auch das wasserdicht machen, dass halt da auch nichts justiziabel ist. Und bei einem Buch ist es dann ja auch fatal, weil das kann sein, dass es so weit geht, dass nicht nur Passagen geschwärzt werden müssen, sondern das Ding komplett eingestampft werden muss.
Ja,
und deswegen war es heikel, dass wir nicht nur selbst manche Geschichten ausplaudern, sondern dass ja uns die Leute, die wir fürs Buch interviewt haben, nochmal juicy Stuff erzählt haben. Und da musste über alles musste der Anwalt drüber gucken, so ein bisschen heikel ist. Und bei diesem Podcast, also das sind ja schon alles Dinge, die belegt sind, also wo wir auch entsprechend dann unsere Quellen zitieren können oder die wir selbst erlebt haben. Aber selbst das ist ja immer noch nicht eine Grundlage dafür, alles erzählen zu können. So. Also, und keine Ahnung, was jetzt ist gerade aktuell die zweite Folge erschienen, dritte demnächst, und die Staffel hat 6 Folgen. Also ich will mal hoffen, dass uns da nichts auf die Füße fällt, aber so ganz ausschließen kann man es natürlich nie, dass wir irgendwas über irgendjemanden erzählen und da stehen dann jetzt irgendwie demnächst dann die Anwälte auf der Matte.
Naja, interessant.
Aber wir haben da schon ein bisschen drauf geachtet, dass wir, also Persönlichkeitsrechte waren sowieso, und wir haben ja auch beide so ein gewisses Berufsethos, und also mir sind bestimmt immer wieder mal Sachen erzählt worden, im Vertrauen oder off-camera, die da auch bleiben. Ne? Also das ist halt so, ist ja auch eine Verantwortung, die man da trägt. Und ne, ich bin ja aus Gründen kein Boulevardjournalist geworden, der alles ausplaudert, sondern versuche, ein seriöser Musikjournalist zu sein. Von daher habe ich jetzt auch in diesem Podcast nichts erzählt, wo mich irgendjemand mal darauf hingewiesen hätte, dass es jetzt aber hier off the record war oder mich explizit gebeten hat, das nicht weiter zu tratschen. Also,
nee, also das hätte ich jetzt auch nicht. Na klar, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber apropos Stichwort Musikjournalismus. Ne? Also hast du nicht auch das Gefühl, Musikjournalismus hat sich so, also hat sich so verändert und ist so ein bisschen so, ja, hat so entweder ein Nischendasein bekommen oder ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, also aus meiner Sicht, ja, das ist jetzt nur Konsumentensicht. Ich lese im Spiegel manchmal noch Musikkritik, das ist, glaube ich, speziell, weil die jetzt keine ausgewiesene Musikjournalisten, also haben die bestimmt, aber weißt du, also ich meine, das ist jetzt halt nicht das Medium, was du eigentlich mit Musik assoziierst. Mhm. Das Rolling Stone, gibt es das noch? Jetzt muss ich dich fragen, das sind ja so viele Zeitungen eingegangen. Ich glaube, das Rolling Stone gibt es noch, oder? Du lachst schon.
Rolling Stone gibt es noch, Musik Express gibt es noch.
Musik Express, na gut, dann gibt es ja eigentlich noch die, oder?
Metal Hammer, Rock Hard, also es gibt schon so ein paar Print- Schlachtrösser, die es seit Jahrzehnten schon gibt, die gibt es immer noch. Und, aber ich meine, es ist natürlich auch ein offenes Geheimnis, dass die Auflagezahlen da inzwischen ganz andere sind als noch in den 80ern, 90ern und auch in den Nullerjahren.
Aber Hauptsache, es gibt sie noch, ne?
Es gibt sie noch, aber ich meine, es ist natürlich schon so, dass man, was jetzt Musikjournalismus betrifft, da sagt man, das ist, ja, jetzt nicht unbedingt mehr eine prosperierende, florierende Branche und viele Kolleginnen und Kollegen sagen auch, dass sich da nicht mehr so irre viel Geld verdienen lässt und dass halt so die, die Jobs auch einfach knapp sind, ne? Während man vor 10, 20 Jahren noch ganz viele Medien hatte, wo man sich musikjournalistisch betätigen konnte, ist es halt jetzt einfach nur noch ein Bruchteil davon. Das heißt, da wurde die Luft auch schon dünn und dann reden wir halt auch von der Digitalisierung, dass halt Hefte nicht mehr als Printausgabe verkauft werden, sondern in erster Linie online konsumiert werden und dann war halt lange so das Problem, wie vergüten wir denn jetzt online eigentlich, was sind die Leute bereit dann dafür zu bezahlen und die ganze Branche war ja in einer riesigen Umwälzung begriffen in den letzten 20 Jahren und ein paar haben sich gehalten und ein paar Sachen sind aber auch für immer verschwunden und ein paar Ausspielkanäle haben sich halt geändert, also ich finde jetzt immer noch sehr, sehr guten Musikjournalismus, nicht nur in den immer noch vorhandenen Printmedien, sondern auch viel Formate bei YouTube und generell online, Interviewformate, die ich mir angucke oder Podcasts, die ich mir anhöre, gibt immer noch sehr, sehr viele tolle Musikjournalisten da draußen, aber die Nachfrage, die hat sich natürlich jetzt nicht unbedingt erhöht in den letzten Jahren. Und ich merke es ja bei mir selbst, wie viel in meinem Workportfolio noch rein musikjournalistische Arbeit ist und wie viel es vor 20 Jahren noch war. Und das ist natürlich längst nicht mehr so viel. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn der Hauptgrund dafür? Ist es wie für alles einfach wieder mal das Internet? Oder informieren sich die Leute anders über Musik oder weniger? Hat Social Media dazu geführt, dass man ja eh schon gläserne Künstlerinnen und Künstler hat, die halt am Tag irgendwie 20 Stories rausballern und wo man dann das Gefühl hat, so warum soll ich jetzt mir noch ein Magazin kaufen? Warum soll ich irgendein Format bei YouTube gucken? Ich weiß doch alles über diese Person. Und das spielt natürlich eine Rolle. Und das Musik spätestens seit Streaming die Hauptart ist, wie man Musik konsumiert, ist natürlich ein bisschen gesichtsloser und informationsloser geworden. So, und das wirkt sich alles auf die Zunft des Musikjournalismus aus. Und ne, das soll jetzt, ich glaube, ich mich überhaupt nicht beschweren oder beklagen, weil das sind alles ganz selbstverständliche Veränderungen, die Digitalisierung mit sich bringt. Und da muss man aber halt gucken, dass man sich anders aufstellt. Und ich selbst, wenn mich über Musik informieren will, finde weitgehend immer noch genug, damit ich mich zufrieden ins Bettchen legen kann und sage, ich weiß wieder ein bisschen was. Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also es ist eine persönliche Meinung, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so die Fragmentierung der Musik. Wir hatten ja früher, wie du schon gesagt hast, es gab ein paar Riesenströmungen. Ne? Du warst, und das sah man auch, du hast keine Ahnung, du warst ein Mod, du warst ein Heavy, du warst ein Skin, du warst ein Punk und du hattest entsprechende Musik und keine Ahnung, es gab natürlich Popcharts oder so, ne? Und dann kam irgendwann, keine Ahnung, in Amerika noch so R&B-Charts und so dazu und Country-Charts und so, was wir gar nicht hatten und so. Wir hatten, glaube ich, vielleicht Schlager, vielleicht noch. Aber so, es war immer, ich glaube, die einen Charts, die haben so suggeriert, es gibt so diesen einen dicken Mainstream. Und ich glaube, diesen einen dicken Mainstream gibt es vielleicht noch, aber weiß ich gar nicht, ob der nicht auch konstruiert ist, weil man ja auch hört, dass viele so Rapper oder so, ja, die aktuelle Musik, die kaufen die Dinge auch einfach selber auf, damit sie da drin sind. Ich meine so, ich glaube, wir haben einfach so viele kleine Mini-Fragmente jetzt, nicht mehr so einen großen Strom. Und das ist, glaube ich, macht es schwierig. Und deswegen, ja, glaube ich, funktionieren aber auch Nischen. Ne? Ja.
Ja, das ist, ich meine, das Ding ist halt auch ausgelöst durch die Digitalisierung. Es ist ja auch viel demokratischer geworden, Musik zu produzieren. Ne? Im Prinzip reicht ja jetzt ein Computer und ein kleines Zimmer zu Hause. Ja. Du musst nicht mehr in der Band spielen, du musst auch nicht mehr in große Studios gehen. Du kannst alles zu Hause machen und das hat natürlich rein quantitativ, es ist unfassbar, wie viele Sachen Woche für Woche veröffentlicht werden. Und je mehr rauskommt, desto schwieriger wird es sich natürlich, dass man sich durch diesen Dschungel durchkämpft. Und wenn man sich dann irgendwann auf den Algorithmus verlässt, der einem dann nur immer Ähnliches vorschlägt, so in Relation zu dem, was man eh schon die ganze Zeit hört und einem natürlich auch Sachen vorschlägt, die der Rest der Belegschaft halt gerne hört, dann führt es irgendwann dazu, dass die Nischen immer kleiner werden, weil sie einfach nicht mehr sichtbar sind. Die fallen komplett hinten über, weil sie nicht relevant sind, so was die Streaming-Zahlen betrifft. Und das führt dann wiederum dazu, dass, wie man so schön sagt, der Teufel scheißt dann immer auf den größten Haufen, weil du hast halt dann ein paar so globale Megastars wie Taylor Swift und Ed Sheeran und Justin Bieber und Coldplay und Dua Lipa und wie sie alle heißen, die ja unfassbar talentiert sind und tolle Musik machen. Aber wenn ich mir jetzt 1000 Sachen anhören muss, um auf was zu stoßen, das ähnlich geil ist wie Taylor Swift, dann höre ich mir natürlich gleich Taylor Swift an. Und wenn ich als junger Mensch Ende 10, Anfang 20 im Jahr, sagen wir mal, 300 € Budget habe für Konzertkarten, dann fange ich natürlich nicht an, irgendwie so auf 15 kleine Konzerte zu gehen und suche mir vorher raus, so, oh Mann, wo könnte ich denn hin? Sondern dann kaufe ich mir halt eine Karte für Taylor Swift und eine für Bad Moms Jay. Ende. Und das ist halt so das Negative an dieser Entwicklung und beobachte das sehr genau und hoffe aber, dass sich das dann jetzt irgendwie so Bewegung gegen Bewegung prinzipmäßig wieder auf einem Niveau einpendelt, auf dem dann abseitige Underground-Musik auch eine Überlebenschance hat. Weil darum geht es doch. Also die Leute sollen ja von ihrer Musik leben können. Und von Streaming kann mittlerweile überhaupt niemand mehr leben, außer den totalen Megastars, die da hier so, da muss ja dann mindestens siebenstellig sein, damit ein bisschen was hängen bleibt. Und wenn dann aber auch die Streaming-Zahlen nicht mehr dazu führen, dass die Leute dich wahrnehmen und dann auf deine Konzerte gehen, weil da verdienst du halt noch ein bisschen Geld, dann wird es halt zappenduster und dann wird aus dieser Demokratisierung und aus dieser krassen Vielfalt, wie wir sie im Moment noch haben, ganz schnell eine Einfalt und dann scheiß auf die Demokratisierung, weil dann gibt es halt irgendwie kannst du dann an einer Hand abzählen, Megastars, und der Rest krebelt vor sich hin und kann die Miete nicht bezahlen.
Ja, ja, genau. Dann für die Demokratisierung dazu, dass man ein Oligopol hat, dass man nur noch die Großen, dieses, was du geschrieben hast, the winner takes it all, das sind immer nur die Großen, der Algorithmus belohnt die Großen. Und du hast völlig recht, weil wir reden ja über Kultur, wir reden ja über eine Ausdrucksform von Menschen, wir reden ja darüber, ja, was Menschen artikulieren an Gefühlen und auch an einer Kunstform. Und wenn man das im Grunde jetzt, sagen wir mal, durch eine technische Art unterdrückt, dann ist es nicht nur Algorithm kills the music journalism, also, ne, sondern es ist halt auch so, ist echt schwierig für Independence irgendwie hochzukommen. Und
ja, ich will da jetzt auch gar nicht so
kulturpessimistisch. Nee, wir machen hier keine kulturpessimistische Abhandlung. Das ist gar nicht gemeint. Ich glaube, wir reden
bin ich auch
so
überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, ich bin da wirklich so total vorwärtsdenkend und zukunftsorientiert. Aber ich sehe es halt einfach, ne, ich habe jetzt wirklich so einen Vergleich, Vergleichswerte, die sich über ein paar Jahrzehnte erstrecken. Und ich kenne halt sehr, sehr viele Leute, die Musik machen und die eben schon lange als Musikjournalisten oder bei Plattenfirmen arbeiten, weiß der Teufel. Und die Schwingungen, die ich da gerade so bekomme, die sind halt nicht so ultra positiv.
Ja, ja, stimmt. Aber trotzdem ist ja auch so, es kommen immer wieder neue Leute nach. Ne? Also man sieht auch wieder junge Musiker und Musikerinnen, die einem so reingespült werden. Und jetzt nicht nur, wie man so ein bisschen so vermuten würde, nur aus dem Rap-Sektor oder so. Klar, die werden dann so richtig big, wenn sie big werden oder so. Aber es gibt auch kleine Sängerinnen und die in Vorbands kommen. Also man sieht es schon so. Im Buchmarkt ist es ja so, ich komme ja relativ stark aus dem Buchmarkt, mache einen kleinen Verlag und habe in New York mal zusammen gewohnt mit dem Personal Assistant von dem Random House Chef und habe den mal gefragt, ob die so einen Bestseller-Code haben. Ich dachte so, ihr müsst doch irgendwie wissen, ihr legt alle Daten übereinander. Sagt ihr, nee, gar nicht. Im Gegenteil, wir vertrauen unseren Lektoren. Ja, die sind die Trüffelschweine, die haben mit den Künstlern und Künstlerinnen direkt zu tun und die kriegen von uns auch richtig, weiß ich nicht, wie nennt man das, Provision oder so, wenn sie mal einen Großen rausfinden, weil nur die lesen das als erstes und sagen dann in der Konferenz, guck mal, das müsst ihr sehen. Das ist also, ne, Kunst und Kultur ist nicht pauschalisierbar letztendlich und deswegen glaube ich, könnten wir in der Musik auch gute Hoffnung haben, dass Debütanten auch nach wie vor eine Kraft haben.
Ja, ich meine, es hat sich ja alles verschoben. Ich kenne ein paar Leute, die als A&Rs bei Plattenfirmen arbeiten, also so Leute, die neue Künstler entdecken und dann unter Vertrag nehmen. Und die gucken jetzt auch schon eine ganze Weile erstmal bei TikTok, was da geht. Und
Scheiße.
Also so, das ist halt ein bisschen schräg, weil wenn man dann Leute unter Vertrag nimmt, erst wenn sie eine gewisse TikTok-Reichweite haben und dass man dann Songs als Single veröffentlicht, die schon millionenfach geteilt wurden in 30-Sekunden-Snippets bei TikTok, dann weiß ich jetzt nicht, ob das perspektivisch der richtige Weg ist, weil das natürlich, man vergibt sich da so ein bisschen Zeit und Geduld, um talentierte Leute vielleicht aufzubauen und denen einfach mal ein Jahr Zeit zu geben, um ihr Talent sozusagen auf die Straße zu bringen. Und weiß nicht, also so, das im Moment erscheint mir vieles, was in der Musikbranche passiert, so als leicht verspätete Reaktion auf so richtige Trends. Also so, anstatt Trends zu setzen, wie es in der Musik eigentlich immer der Fall war, ist es jetzt eher so, dass die Musikindustrie so ein bisschen Social Media hinterherhechelt und versucht, da noch ein bisschen was von dem Kuchen abzubekommen. Da würde ich mir schon mal so wieder perspektivisch ein bisschen mehr Mut wünschen. Andererseits ist TikTok natürlich gerade für Jüngere eine unfassbare Chance, da jetzt erstmal so eine eigene Duftmarke zu hinterlassen und vielleicht sogar an den Punkt zu kommen, da kann man dann auch sagen, Plattenfirma interessiert mich nicht, mache ich selber.
Ja, 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 klar. Und Da kommen wir natürlich zum nächsten Thema, ne? Spotify, der größte Auswerter, den hast du eben schon genannt. Also ich meine, das Spotify-Bashing ist im Grunde jetzt relativ lame, weil es bekannt ist. Ja? Zahlen halt zu wenig. Und letztendlich freut sich lustigerweise Spotify und die Musikindustrie freut sich, man wundert sich. Ne? Weil ich meine, was haben die für eine, was haben sie irgendwie gedacht, ihr ganze Markt erodiert als Pirate Bay und was es sich alles gab. Und jetzt machen sie halt einen Deal mit denen und zahlen halt an Spotify jeder, der weiß nicht wie viel, 4 oder 5 Majors, jedes Jahr 1 Milliarde für die Plays. Ja. Und für die Kunden ist es ja auch, ich sag mal, attraktiv. Du zahlst 10 Euro im Monat und kannst so viel hören, wie du willst. Ja. Mhm. Letztendlich ist es eigentlich nur für die Künstler scheiße. Ne? Die kriegen halt zu wenig raus, oder?
Ja, auch. Ne, das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so dass halt so der ganze Markt muss sich ein bisschen neu sortieren und auch fair sortieren, weil im Endeffekt schießt sich da nur selber ins Knie. Ne? Also wenn ich jetzt die Künstlerinnen und Künstler verhungern lasse und austrockne, dann kann ich mit 20 Jahren Delay auch irgendwann meinen eigenen Laden zusperren. So, weil dann kommt halt nichts mehr. Und was sich im Moment noch ganz gut anfühlt für die Leute, die das entscheiden und die da auch eben sehr viel Geld damit verdienen, kann sich halt schon ganz schnell als ein Bumerang rausstellen. Und deswegen versuche ich da auch immer, Leute an einen Tisch zu bringen und eine Diskussion anzuregen. Ich bin demnächst auch, also ich bin immer wieder mal auf Panels bei dem Streaming-Anbieter, den Streaming-Anbietern. Und das mache ich aber auch in erster Linie, weil ich so genau in der Mitte stehe. Mhm. Ich bin Musikjournalist auf der einen Seite, produziere aber auch selbst und bin schon so lange in der Branche und sehe halt so das ein oder andere, was mich ein bisschen beunruhigt und möchte dann, dass sich die Parteien auf mittelfristig sinnvolle Lösungen verständigen, weil so wird das Modell jetzt nicht mehr ewig funktionieren, wie es gerade ist.
Du hast gerade gesagt, du produzierst selbst das Musik oder ist das auch jetzt, sagen wir mal, musikjournalistischer Content? Ist es noch die Podcasts oder was ist das?
Musik, wo Techno.
Da stehst du immer noch hinter, ne? Das ist immer noch, hast du noch ein Label oder ein.
Ich meine, da kommt halt so ein Release im Jahr raus, weil für mehr habe ich wirklich nicht Zeit, aber das ist halt so ein ganz lustiges Gedattel zwischendurch mal für drin, zwischendrin und dann, da werde ich auch nicht reich von meinen Streaming zahlen.
Ja, jetzt nee, ich war reines Interesse.
Der Kreis.
Und wie release, du macht ihr Presst ihr Vinyl?
Nee, das ist also für die Aufmerksamkeit, die meine Produktion bekommen, wird sich das hinten und vorne nicht
lohnen. Okay.
Schade, ja, weil die würde ich mir dann auch ins Regal stellen.
Ja. Ja, ich glaube, man kann auch kleine Auflagen mittlerweile so sehr für sich selber pressen fürs Regal, aber ich glaube, das ist ja nicht, was du meinst. Nee, ja. Ist ja super spannend. Ja, also auf jeden Fall eine Industrie und vor allem auch eine Kultur im Wandel. Also, und du hast den Wandel ja jetzt auch schon wirklich lange begleitet und hast ihm auch lange das Gesicht und den Namen gegeben. Und machst jetzt wieder diesen neuen Podcast. Ich bin sehr gespannt. Also 6 Teile hast du gesagt, macht ihr. Einer ist schon raus, ne? Der nächste kommt jetzt.
2 jetzt, glaube ich, gerade diese Woche.
Genau, ja. Also wir verlinken in den Shownotes, hört mal rein. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin genau wie du total dagegen, so kulturpessimistisch zu sein. Ne? Dinge ändern sich und es sind manchmal komisch. Und manchmal denkt man, Leute sind faul und manchmal denkt man, das ist scheiße, dass Leute nur bei Amazon kaufen, jetzt kaufen Leute bei Temu oder wie das heißt. Man kann die Sachen halt nicht aufhalten, ne? Ich meine, ich habe...
Ja, also weißt du, allein wenn ich jetzt mal zurückgucke, was ich alles für Umwälzungen in der Musikbranche erlebt habe. Ich bin in den 80ern mit Vinyl aufgewachsen. Dann kam irgendwann so Ende der 80er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kam die CD. Das hat totale Umwälzungen im Musikmarkt verursacht, weil alle Leute sich plötzlich alles, was sie schon auf Vinyl hatten, nochmal auf CD nachgekauft haben. Ja, und weil die Gewinnspanne bei CDs so krass groß war, dass die Plattenfirmen in Geld schwammen. Was natürlich dazu geführt hat, dass man unfassbar viel Geld ins Musikfernsehen und in die Musikvideos pumpen konnte. Und das hat man dann auch eine ganze Weile gemacht. Und dann kam irgendwann das Internet um die Ecke. Und dann kam MP3 um die Ecke. Und Über MP3 redet auch schon keine Sau mehr. Und jetzt sind wir bei Streaming. Und all das habe ich in meinem zugegebenermaßen ja schon relativ langen Leben. Aber trotzdem, das sind so massive Umwälzungen allein in der Musikbranche. Und da muss man sich richtig, jetzt Stand heute, 2024, muss man sich nicht wundern, wenn sich all das, was gerade ist, auch irgendwie weiterentwickeln oder in Wohlgefallen auflösen wird oder auch nochmal ganz neue Reize und Impulse setzt. Also ich gucke mir das immer verzückt an und unterhalte mich blendend dabei und hoffe, dass ich da irgendwie noch dabei bleibe und das Ganze durchschaue und auch mich informiere. Und ja, aber jetzt so allein in der Rückschau kann es einem schon schwindelig werden, wenn die nächsten 40 Jahre genauso aufregend werden. Ja, bitte, bring it on.
Ja, super, die nächsten 40 Jahre. Ja gut, wollen wir hoffen, dass wir die noch erleben und haben und noch genauso fit dabei sind. Nee, aber vielen Dank. Also in deinem Fall mache ich mir keine Sorgen. Ja, schön. Markus, ich danke dir total herzlich fürs Gespräch, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Nein, es war sehr schön.
Vergnügen.
War auch schön. Wir sind irgendwie so persönlich irgendwie so aus dieser Welle rausgeschwommen. Lass mich dir noch eine Frage stellen. Musikkonsum. Du hast eben gesagt, du hast mit Vinyl angefangen und CDs. Was hörst denn du jetzt? Bist du digital oder hast du zu Hause auch noch richtig Hardware?
Also ich habe noch Hardware zu Hause. Also so 90% meiner Vinylplatten stehen leider aus Platzgründen im Keller. Mhm. Aber auch da gehe ich immer wieder mal runter und blätter so durch und ziehe dann eine raus und nehme die mit hoch und höre die dann. Und mein Keller ist trocken, das ist auch wichtig, dass die keinen Schaden nehmen. Mhm. Und hier stehen immer noch zwei Turntables, weil er dann auch immer wieder mal so technomäßig noch ein bisschen aufgelegt wird hier in der Bude. Und CDs habe ich immer gehasst, fand ich immer optisch und haptisch scheiße. Deswegen, die sind zwar auch im Keller, aber ich glaube nicht, dass ich die nochmal anfasse. Und Bücher ist bei mir auch immer noch gedrucktes Buch und kein E-Book. Und ansonsten, ja, ist natürlich, wie bei den meisten, in erster Linie Streaming. Und da macht man sich halt Playlisten. Und na, ich verwende jeden Tag ein, zwei Stunden mindestens darauf, neue Musik zu entdecken und in irgendwelche Playlists zu schieben. Ist klar, es ist, es ist auf der einen Seite mein Job, aber hier, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, Ich will halt immer Musik entdecken, bevor es andere tun. Und ich will Sachen, die mich berühren und die mich begeistern. Und da muss man dann halt einfach auch so ein bisschen Zeit investieren. War damals so und ist heute noch so. Nur sind die Ausspielwege jetzt andere.
Ja, ja, genau. Du hast recht. Die Playlist ist im Grunde das Mixtape von damals. Ne?
Genau.
Und kann man deine Playlisten sehen? Sind die öffentlich oder teilst du die mit Menschen? Oder sind die privat?
Die meisten, also die sind nur wirklich meine Frau und ich. Wir machen so gegenseitig für uns Playlists und es ist immer sehr inspirierend. Es gibt eine öffentliche bei Spotify.
Ja,
und
aber Spotify heißt, ist so viel.
Ja, die heißt The Daily Moll.
Super.
Da sind aber wirklich auch schon, ich muss sie immer wieder ausmisten. Ich schiebe da einfach wie ein irrer Songs rein. Aber hier, Moll ist Trumpf. Ich bin halt ein Moll-Typ. Und wenn jemand wirklich viel Zeit hat, dann kann er da mal reinhören und das Ding durchforsten.
Finde ich super. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank mit diesem Schlussakkord in Moll.
Sehr gerne.
Da gehen wir rein. Ich freue mich, da hoffe ich auch ein paar Depeche Modes zu finden, aber hier auch neue Sachen. Ich bin sehr gespannt auf deine Picks. Und hey, alles Gute für den Podcast, für alle neuen Projekte und ich bin sehr gespannt und für euch Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, alles in den Shownotes und genau. Markus, herzlichen Dank.
Danke dir, ich wünsche dir auch alles Gute und hier, bis zum nächsten Mal. Ne?
Ciao.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.